Zum Abschluss des Raumfahrtjournals möchte ich an einen Kosmonautenveteran erinnern, der im Alter von 86 Jahren vor einigen Tagen verstorben ist. Alexei Leonow. Zweimal ist er ins All geflogen, einmal mit Wassrod 2 und dann zur Soyuz-Apollo-Testmission, wo zum ersten Mal Sowjets und Amerikaner Soyuz und Apollo koppelten. Hier zum Abschluss ein Blick ins Archiv mit Alexei Leonow zu seinem Raumflug mit Wassrod 2 und seinem Weltraumspaziergang. Ich sage schon mal Tschüss und wir hören uns in einem Monat wieder. Hofft Detlef Höhner.
Alexei Leonow wurde am 30. Mai 1934 im Dorf Listwjanka des Gebietes Kemerovo in Westsibirien geboren. Nach der Absolvierung der Militärfliegerschule wurde er zusammen mit Juri Gagarin in die erste Gruppe der Kosmonauten aufgenommen. Sein historischer Ausstieg ins freie All dauerte 12 Minuten und 9 Sekunden. Ihn vollbrachte er als zweiter Pilot des Raumschiffes Wassrod 2. Das war das erste und letzte Mal, wo es einem Kosmonauten gelungen war, an einer viel längeren Leine als jetzt im All zu schwimmen. Es war auch ein Flug voller Überraschungen, die Alexei Leonow und der erste Pilot des Raumschiffes Pavel Beliaev in Ehren meisterten.
Корабль опытный, там можно что угодно было встретить. Слава Богу, мы были подготовлены к этому.
Es war ein experimentelles Raumschiff. Da konnte man mit allem rechnen und dem sahen wir uns dann auch gegenüber, erinnert sich Alexei Leonow. Gott sei Dank, wir waren darauf vorbereitet und wir besaßen auch das Wissen. Insgesamt verlief alles normal, eben mit Störungen.
Das offene All. In diesen Worten hört man den schwarzen, eisigen Wind pfeifen. Und der Mensch ist dort wie ein kleines Sandkörnchen im grenzenlosen Raum, allem ausgesetzt und ungeschützt. Es ist schrecklich in diesem Abgrund, der durch nichts begrenzt ist. Unter den Füßen hat man weder die Erde noch den Nachthimmel, schrieb der Begründer der theoretischen Raumfahrt, Konstantin Tsiolkovsky. Es ist schrecklich. Und mit dem Raumschiff verbinden nur eine 5 Meter lange Leine und die Sprechfunkverbindung.
Каждую секунду я о чем-то думал. У меня не было бортжурнала. Я знал наизусть, какие операции я должен выполнить.
Jede Sekunde habe ich an irgendetwas gedacht, sagte Alexei Leonow. Ich hatte kein Bordjournal. Jede Operation führte ich nach dem Gedächtnis aus, eine nach der anderen. Im Sprechfunk hörte ich die Worte. Achtung, Achtung, ein Mensch ist ins offene All ausgestiegen. Ich dachte, man spricht von einem anderen. Dann begriff ich, dass von unserer Arbeit die Rede ist.
Es stellte sich jedoch heraus, dass es mit der Rückkehr nicht so einfach war. Laut Vorschrift sollte der Kosmonaut mit den Beinen voran zur Lücke hineinschweben. Aber das gelang nicht. Der Überdruck hatte den Raumanzug aufgebläht. Die Füße und die Hände erwiesen sich somit im Inneren und den Raumanzug zu steuern war sehr schwierig.
И вот здесь я совершил преступление, никому ничего не доложил на землю, я сбросил давление в два
Und da beging ich ein Verbrechen, sagt Leonow. Ich meldete der Erde nichts davon, verringerte den Druck um die Hälfte, womit ich das große Risiko einging, dass der Stickstoff im Blut zum Kochen kommt. Mir war das klar, doch es gab keine Wahl mehr.
Er drehte sich so, dass er sich nun mit dem Kopf voran vor der Lücke befand, klammerte sich mit den Händen an deren Ränder und zog sich in die Schleusenkammer hinein. Das gelang ihm nur dank seiner körperlichen Kraft. Außerdem kämpfte er in jenen Augenblicken mit der Filmkamera, die ins freie All zurückzuschweben drohte. Sie festzuhalten und dabei alle Manöver zu vollbringen, war sehr schwer. Was tun? Sie loslassen? Aber das wäre sehr schade, die Aufnahmen wären dann verloren gewesen.
Wie es mir gelungen ist, mich umzudrehen, ist mir unerklärlich, wunderte sich Leonow. Dann, ohne den vollen Druckausgleich abzuwarten, öffnete er den hermetisch schließenden Helm, obwohl ihn von freiem All nur die aufgeblasenen Wände der Schleusekammer trennten. Aber seine Geduld war am Ende, ihm strömte der Schweiß übers Gesicht. Als der Druck ausgeglichen war, öffnete Beliaev die Luke der Landeskapsel und ließ Leonow nach Hause.
Ein Unglück kommt selten allein. Beim Abstieg aus der Erdumlaufbahn begann sich das Raumschiff zu drehen und das bedeutete, mit Handsteuerung zu landen. Erstmals in der Geschichte unserer Raumfahrt. Die Piloten verfehlten fast das Landefenster. Der Abstieg war praktisch nicht zu steuern. Am meisten fürchteten sie, auf eine Ortschaft oder eine Hochspannungsleitung niederzugehen. Sie suchten einen unbewohnten Ort. Es konnte keine Rede mehr davon sein, im vorgesehenen Gebiet zu landen. Gut wäre es, zumindest im eigenen Land, nicht aber im Dschungel von Vietnam oder in der afrikanischen Wüste zu landen.
Man kann sich vorstellen, wie diese endlos erscheinenden Minuten empfunden wurden, bis die Kosmonauten plötzlich bemerkten, dass sich die Staubpartikel an Bord zu setzen begannen und sie selbst die Überbelastung fühlten. Das Fallschirmsystem funktionierte reibungslos und sie landeten, so wie sie es wollten, an einem menschenleeren Ort in der Taiga.
Die Presse verlor kein einziges Wort über die Havariesituationen an Bord von Voskhod 2. Es hieß, die Kosmonauten wären glücklich gelandet und würden sich in einer Datsche vom Weltraumflug erholen. Doch die Glückspilze steckten buchstäblich bis zum Halse im Schnee. Sie waren am 19. März in der dichten Taiga des Gebietes Perm gelandet. Zu jenem Augenblick wussten weder die Kosmonauten noch das Flugleitzentrum, wo die Landeskapsel niedergegangen war. Sie war im tiefen Schnee eingesunken und es war sehr kalt. Natürlich hatten die Kosmonauten keine Pelzmäntel mit ins All genommen und an Essen war nur die Notration vorhanden. Aber dennoch.
Для нас сразу это проблема. Люк отстрелился, а не ушел. И вот пришлось его очень долго раскачивать.
War das für uns etwa ein Problem? Wir waren doch auf der Erde. Mit Mühe schlugen wir die Luken auf und als wir aus dem Raumschiff kletterten, versanken wir bis zum Hals im Pulverschnee. Dann packten wir das Funkgerät aus und ich sendete per Morse-Alphabet ein Signal. Da wurde mir sehr kalt, meine ganze Kleidung war nass. Wir zogen uns nackt aus. Der Frost erreichte minus 25 Grad Celsius. Der bekannte Ausdruck »Sieben Ströme Schweiß« war hier viel zu schwach, um die Situation zu beschreiben. Es werden wohl 100 gewesen sein. Als wir gelandet waren, stand mir das Wasser im Raumanzug bis zu den Knien, gab Leonow zu.
In der Zeit, wo die Kosmonauten versuchten, sich behelfsmäßig Wärme anzuziehen und ein Feuer zu entfachen, versuchte man im Flugleitzentrum fieberhaft, die genauen Koordinaten ihrer Landung zu ermitteln. Das Funksignal der Kosmonauten wurde seltsamerweise zuerst in Bonn empfangen, wonach diese Nachricht an die zuständigen Behörden in der Sowjetunion weitergeleitet wurde. Doch hier meinte man, das wäre eine Falschmeldung. Inzwischen hatte man im Flugleitzentrum aber die etwaigen Koordinaten der Landesposition ermittelt und Hubschrauber losgeschickt.
На другой день к нам на лыжах пришли, а с вертолета сбросили котел могучий, в котле растопили Снег, мы с Пашей купались.
Am nächsten Tag erreichte uns ein Rettungstrupp auf Skiern. Ein Hubschrauber warf einen großen Kessel ab, in dem wir Schnee zum Schmelzen brachten und dann alle beide badeten. Man hatte uns eine kleine Hütte errichtet, in der schliefen wir zwei Nächte. Am dritten Tag legten wir auf Skiern 9 Kilometer zum Hubschrauberlandeplatz zurück, den die Rettungsmannschaft angelegt hatte.
Übrigens gibt es eine spekulative Version, der zufolge der erste Pilot Pavel Belyaev die Weisung erhalten haben soll, Leonow notfalls bei einer außerordentlichen Situation während des Ausstiegs ins All abzuschneiden.
Такого не могло быть. И Паша бы без меня на землю не вернулся. Существование корабля на орбите.
Derartiges hätte es überhaupt nicht geben können. Pascha wäre nicht ohne mich zur Erde zurückgekehrt. Natürlich war die Situation kritisch, aber sie betraf uns beide. Hätten wir irgendetwas nicht so gemacht, wären wir dort geblieben, solange das Raumschiff Kraft der natürlichen Bremsung nicht zurückgekehrt wäre. Das wäre etwa 2-3 Jahre später gewesen.